Am 10. Dezember 2023 jährte sich zum 75. Mal die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um uns in der heutigen Radiosendung mit der Aktualität der Menschenrechte und den Zielen von Amnesty International zu beschäftigen.
Und wir werden deutlich machen, warum es immer wieder sinnvoll ist, sich auch um Einzelschicksale zu kümmern.
Was ist eigentlich ein Menschenrecht, Gabi? Kannst du den Begriff einmal genau definieren?
Gerne. Menschenrechte sind Rechte, die jedem einzelnen Menschen zustehen, unabhängig von Geschlecht, Volkszugehörigkeit oder Glauben. Es handelt sich um subjektive Rechte. Sie schützen die grundlegenden Aspekte der menschlichen Person vor der Willkür des Staates in Friedens- wie auch in Kriegszeiten. Sie sind universell, unteilbar und unveräußerlich.
Dabei beziehen sich die Rechte auf viele Bereiche des Lebens. Wie viele Menschenrechte gibt es eigentlich, Gabi?
Die verschiedenen Themen und Rechte werden in 30 Artikeln beschrieben. Einige sind wahrscheinlich auch unseren Hörern bekannt. Sie können auch nachgelesen werden. Natürlich können wir sie nicht alle in dieser Sendung besprechen.
Trotzdem soll hier wenigstens der wichtigste, nämlich Artikel 1, mal genannt werden. Er lautet: Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren. Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen.
Lass uns mal ein bisschen zurückblicken. Wann ist ein Bewusstsein für die Menschenrechte eigentlich entstanden?
Das moderne Konzept der Menschenrechte entstand in der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Die Virginia Bill of Rights von 1776 in Nordamerika und die Déclaration des droits de l'homme et des citoyens 1789 in Frankreich waren die ersten Menschenrechtserklärungen auf nationaler Ebene.
Sie basierten auf dem Grundsatz, dass alle Menschen frei geboren sind und angeborene Rechte besitzen, wobei Sklaven, indigene Völker und Frauen damals allerdings nicht gemeint waren. Aber diese ersten Konzepte der Menschenrechte bildeten die Grundlage für die weitere Entwicklung und waren ein erster Anfang.
Natürlich musste die Ausgrenzung einzelner Gruppen geändert werden. Und so wurden die Menschenrechte unter dem Eindruck der schrecklichen Kriegsereignisse nach 1945 in der Charta der Vereinten Nationen für alle verankert.
Als Ziel des ersten Artikels der Charta der Vereinten Nationen gilt die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen.
Die Inhalte der einzelnen Menschenrechte wurden in den Allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte definiert. Sie wurden von der UNO-Menschenrechtskommission ausgearbeitet und von der Generalversammlung am 10. Dezember 1948 verabschiedet. Und bis heute bildet sie die Grundlage des internationalen Menschenrechtsschutzes.
Und sind die Menschenrechte eigentlich international anerkannt und rechtlich verbindlich?
Heute haben praktisch alle Staaten der Welt eine oder mehrere Menschenrechtskonventionen ratifiziert. Somit sind die Menschenrechte als juristisch verbindliche Konzepte wirklich universell geworden. Die Bestimmungen wurden in zahlreiche nationale Verfassungen aufgenommen und damit einklagbar gemacht.
Aber es gibt auch noch viel zu viele Staaten, in denen Menschenrechte zum Teil eklatant verletzt werden.
Ja, da hast du recht, Andi. Leider gibt es aufgrund nationaler, kultureller und traditioneller Unterschiede außerhalb Europas auch andere Entwicklungen. Dazu gehören auch die amerikanische Menschenrechtskonvention, die afrikanische Charta der Rechte der Menschen und der Völker und insbesondere die arabische Menschenrechtscharta.
Also muss die Diskussion um eine universelle Geltung der Menschenrechte noch immer geführt werden. Einzelne Staatsregierungen berufen sich auf religiöse Gebote oder kulturelle Traditionen und begründen damit Menschenrechtsverletzungen.
Ja, und so gibt es leider in vielen Ländern weiterhin zahlreiche Verstöße gegen die Menschenrechte.
Menschen werden willkürlich inhaftiert, gefoltert, verschwinden einfach oder werden hingerichtet. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit zählt hier nicht, ebenso wenig wie das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren.
Die persönliche Freiheit wird mit Füßen getreten, wenn Menschen nicht ohne Angst ihre Meinung äußern oder ihre Religion ausüben dürfen. Menschen werden diskriminiert, weil sie einer Minderheit angehören. Viele arbeiten unter sklavenähnlichen Bedingungen.
Auch das Recht auf Arbeit und faire Arbeitsbedingungen ist in vielen Ländern keine Selbstverständlichkeit. Und darauf zielt ja gerade das beschlossene EU-Lieferkettengesetz ab. Europäische Unternehmen sind nun angehalten zu überprüfen, ob ihre Partnerfirmen im Ausland menschenrechtliche Standards einhalten.
Außerdem bleibt vielen Menschen das Recht auf Bildung und Gesundheit verwehrt. Soziale Sicherheit und der Schutz ihrer Familien und Kinder fehlen in vielen Ländern.
Ich fasse noch mal kurz zusammen. Menschenrechte schützen einerseits den Einzelnen. Jeder kann sich auf sein Menschenrecht berufen. Andererseits gibt es auch eine kollektive Dimension. Sie betrifft Gruppen und Gemeinschaften. Hierzu gehören zum Beispiel auch die Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und andere Vereinigungen, deren Rechte gewahrt werden müssen.
Vor diesem Hintergrund ist es unfassbar, dass es so viele Länder gibt, in denen die Menschenrechte missachtet werden. Einzelne Menschen, aber auch Gruppen stehen unter dem Schutz der Menschenrechte. Wer sorgt eigentlich dafür, dass sie durchgesetzt werden, Gabi?
Menschenrechte verpflichten in erster Linie den Staat. Er besitzt das Gewaltmonopol, damit er für die Sicherheit und Freiheit der Bürger und Bürgerinnen sorgt. Es besteht aber auch die Gefahr, dass er seine Verantwortung nicht wahrnimmt oder seine Macht missbraucht.
Dabei sind Menschenrechte dazu da, dem Gewaltmonopol des Staates Schranken zu setzen. Damit sollen die Gefahren verringert werden, die den Menschen von Seiten der souveränen Staatsmacht potenziell drohen.
Also könnte jeder Einzelne diese Rechte auch einklagen?
Im Prinzip schon. Allerdings ist es so, um ein Recht aus einem internationalen Abkommen einklagen zu können, muss der jeweilige Staat dieses Abkommen auch ratifiziert haben. Das Recht muss in der nationalen Gesetzgebung verankert sein.
Genau. Und dabei gilt, eine mögliche Verletzung der Menschenrechte muss immer zuerst auf nationaler Ebene eingeklagt werden. Erst dann, wenn alle nationalen Instanzen durchlaufen sind, ist eine internationale Beschwerde überhaupt möglich.
Je nach Herkunftsland und je nach Stand und Art der Ratifikation im betreffenden Land kann die Beschwerde aber auch an ein regionales oder internationales Kontrollorgan weitergeleitet werden.
Eigentlich haben doch die Regierungen, die die internationalen Menschenrechtsverträge aushandeln und ratifizieren, die Pflicht, die internationale Verträge einzuhalten und auch umzusetzen, um so ihre Bürger zu schützen. Aber das ist leider nicht immer der Fall.
Nein, das ist es überhaupt nicht. Zunehmend werden Menschenrechtsverletzungen von privaten Akteuren begangen, zum Beispiel von bewaffneten Gruppen in Bürgerkriegen, multinationalen Unternehmen oder organisiertem Verbrechen. Und diese handeln leider nicht selten mit Wissen oder Duldung des Staates.
Ja, und diese Akteure gelten als Privatpersonen. Sie können aber nur dann direkt zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie im Auftrag des Staates handeln.
Also das heißt dann im Klartext, Privatpersonen müssen, soweit es möglich ist, durch ihre Staaten für Menschenrechtsverletzungen bestraft werden. Dazu müssen die Staaten entsprechende Straf- und Privatgesetze schaffen. Sie müssen die Opfer schützen und gegebenenfalls polizeilich einschreiten.
Für vier besonders schlimme Verbrechen können Individuen jedoch direkt vom Internationalen Strafgerichtshof zur Rechenschaft gezogen werden. Für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid und Verbrechen der Aggression.
Wie ist es denn dann mit international agierenden Unternehmen und Vereinigungen? Sind sie an die Menschenrechte gebunden?
Leider nein. Auch wenn multinationale Konzerne manchmal mächtiger sind als kleinere Staaten, können sie nicht zur Einhaltung der Menschenrechtsverträge gezwungen werden.
Es gibt allerdings einige Regelwerke, die in dieser Hinsicht große Bedeutung erhalten haben. Zum Beispiel der Global Compact, die OECD-Leitsätze oder die UNO-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte.
Und zum Glück setzen sich inzwischen viele multinationale Unternehmen mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auseinander. Zum Teil vielleicht auch nur unter dem Druck der Öffentlichkeit.
Sie haben sich bereit erklärt, mit dem UNO Global Compact gewisse Prinzipien der Menschenrechte anzuerkennen. Dabei geht es um die Arbeitsbeziehungen, die Korruptionsbekämpfung und den Umweltschutz. Das EU-Lieferkettengesetz ist dafür auch ein Beispiel.
Für die Überwachung der Menschenrechte sind viele Institutionen auf nationaler und internationaler Ebene aktiv. Doch dazu gleich mehr nach der Musik.
Viele Staaten verfügen heute über nationale Menschenrechtskommissionen, die die Umsetzung der Menschenrechte überwachen.
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass nationale Mechanismen Menschenrechtsverletzungen oft nicht verhindern können. Deshalb hat das Völkerrecht eine Vielzahl internationaler Überwachungsverfahren geschaffen.
Besonders bedeutsam sind die Aktivitäten des UNO-Menschenrechtsrats, der internationalen Strafgerichte und der Überwachungsorgane der Menschenrechtskonvention.
Und auch unabhängige Gruppen wie Amnesty International und andere NGOs, die auf Verstöße gegen Menschenrechte aufmerksam machen, tragen natürlich ihren Teil dazu bei.
Gerold, erklärst du uns bitte kurz die Funktion des UNO-Menschenrechtsrats?
Ja, der UNO-Menschenrechtsrat wurde im März 2006 als Ersatz für die UNO-Menschenrechtskommission geschaffen. Er besteht aus 47 Mitgliedstaaten und ist der UNO-Generalversammlung direkt unterstellt. Alle Mitglieder müssen freiwillige Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte formulieren. Seine Aufgabe ist es, die Einhaltung der Menschenrechte in den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu überwachen und Verstöße zu ahnden. Hierfür hat der Rat verschiedene Mechanismen und Instrumente zur Verfügung.
So wird zum Beispiel in Resolutionen Stellung bezogen, wenn es infolge von Kriegen oder Diktaturen zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Diese sind zwar rechtlich nicht bindend, erhöhen aber den Druck auf die Staaten enorm.
Oder es werden infolge einer Resolution Untersuchungskommissionen eingesetzt, etwa zur Diskriminierung der LGBTIQ-Community oder von Religionsgemeinschaften. Durch diese Resolutionen werden die Verstöße ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht.
Dann gibt es ja auch noch den Internationalen Strafgerichtshof. Welche Aufgabe kommt ihm zu, Andi?
Im Juli 2002 nahm der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag seine Arbeit auf. Der ICC ist ein permanentes internationales Strafgericht, das für die Beurteilung besonders schwerer Straftaten zuständig ist. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.
Und was ich ganz wichtig finde, um diese Verbrechen in einem spezifischen Konflikt aufzuklären, wurden die sogenannten Ad-hoc-Tribunale eingerichtet. Beispiele dafür sind Ex-Jugoslawien, Ruanda, Sierra Leone oder Gaza.
Es gibt übrigens auch noch regionale Menschengerichtshöfe, die zu allen Menschenrechtsverletzungen Urteile erlassen. Zum Beispiel in Europa und in Amerika sowie teilweise in Afrika.
Dann sind da noch die Überwachungsorgane der Menschenrechtskonventionen. Wie habe ich mir deren Arbeit vorzustellen?
Die Überwachungsorgane überprüfen die Einhaltung der einzelnen Abkommen. Diese verpflichten die Staaten, dem jeweiligen Überwachungsausschuss regelmäßig einen Bericht über die Einhaltung ihrer Menschenrechtspflichten vorzulegen.
Dann werden die Berichte geprüft, mit Berichten von NGOs verglichen und mit einer Delegation des Staates in öffentlichen Sitzungen diskutiert. Darauf aufbauend werden Beobachtungen und Empfehlungen formuliert.
Und obwohl die Entscheidungen des Ausschusses nicht rechtlich bindend sind, akzeptieren die meisten Staaten die Empfehlungen zumindest teilweise und setzen sie um.
Diese Empfehlungen sind auch bedeutsam für die NGOs im betreffenden Land. Sie stärken ihnen den Rücken und erleichtern so ihre Arbeit.
Da gibst du ein super Stichwort, Gerold. Welche Rolle spielen denn die NGOs bei der Überwachung und Umsetzung der Menschenrechte?
Die Kapazitäten der internationalen Mechanismen zur Überwachung der Menschenrechtssituation ist begrenzt. Deshalb spielen Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International für die Verwirklichung der Menschenrechte eine wichtige Rolle.
Ja, sie berichten, zum Beispiel im Amnesty-Jahresbericht, in dem über die allgemeine Situation der Menschenrechte in vielen Ländern berichtet wird. Des Weiteren untersuchen sie angezeigte Verletzungen in konkreten Fällen, stehen Opfern bei und intervenieren zu ihren Gunsten bei den zuständigen Behörden.
Außerdem mobilisieren sie die Öffentlichkeit gegen Regierungen, die die Menschenrechte systematisch und schwer verletzen. Sie verfassen Berichte über die Einhaltung oder Nichteinhaltung der Menschenrechte, informieren die UNO-Organe und betreiben Lobbyarbeit.
Ja, okay. Aber wie sieht das dann konkret aus? Ein Menschenrecht wurde verletzt. Was passiert denn dann?
Um ein Recht einklagen zu können, muss es zuerst in der nationalen Gesetzgebung verankert sein. Wenn Staaten internationale Menschenrechtsverträge unterzeichnen, bedeutet dies leider noch nicht, dass die Rechte sofort von den Bürgern eingefordert werden können.
Außerdem kommt es darauf an, ob das Völkerrecht unmittelbar bei der Ratifizierung des Übereinkommens zu nationalem Recht wird oder ob es zuerst noch ins nationale Recht eingeführt werden muss.
Weiterhin muss geklärt werden, ob das Recht unmittelbar anwendbar ist. Das heißt, ob das Recht überhaupt ein einklagbares Recht enthält oder ob dieses genügend präzise ist.
Manche Verträge enthalten nämlich Regeln, die nicht direkt anwendbar sind oder die Staaten nur dazu verpflichten, nationale Gesetzgebung in diesem Bereich zu erlassen. Also gibt es nichts, was konkret einklagbar wäre.
Die politischen und bürgerlichen Rechte werden im Gegensatz zu den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten oft als unmittelbar einklagbar angesehen.
Die Verletzung der Individualrechte von zwei Studenten führte übrigens auch zur Gründung von Amnesty International.
Im Mai 1961 setzte sich der britische Rechtsanwalt Peter Benenson für zwei inhaftierte portugiesische Studenten ein. Diese hatten im damals diktatorischen Portugal auf die Freiheit angestoßen. Benenson veröffentlichte in England einen Artikel mit dem Titel »The Forgotten Prisoners« und forderte die Leser auf, mit Appellschreiben Druck auf die portugiesische Regierung auszuüben. Dies war der Beginn von Amnesty International.
Und daraus resultiert die Aktionsweise von Amnesty International bis heute. Mit dem Aufdecken und den öffentlichen Anklagen von systematischen Menschenrechtsverletzungen durch Staaten, Institutionen oder Gesellschaftsgruppen widmet sich Amnesty ganz besonders dem Schicksal bedrohter Einzelgruppen oder Personen.
Zum Beispiel gibt es die Urgent Actions als Eilaktionen, um das Leben akut bedrohter Menschen zu schützen. Außerdem wird mit zahlreichen Brief- und Unterschriftenaktionen versucht, auf ungerechte Situationen von politisch Verfolgten und Inhaftierten Aufmerksamkeit zu erregen.
Wir werden oft gefragt, ob es denn wirklich sinnvoll ist, sich um Einzelschicksale zu kümmern.
Aber ja, können wir da nur sagen. Das lohnt sich immer. Einzelschicksale berühren. Die Aufmerksamkeit für eine einzelne Person kann die Ungerechtigkeit und Repression eines Staates öffentlich machen. Und so besteht die Hoffnung, dass dieser Staat zum Handeln bewegt wird.
Deshalb verweisen wir auch immer gerne auf die im Amnesty-Journal veröffentlichten Erfolge. Wir berichten nun hier mal einige Beispiele aus den vergangenen Monaten.
Somalia. Journalist freigelassen. Der somalische Journalist Mohamed Ibrahim Osman Bulbul ist seit dem 7. Oktober wieder auf freiem Fuß. Er war am 17. August festgenommen worden, einen Tag, nachdem er einen Bericht über die mutmaßliche Veruntreuung von EU-Geldern für die Ausbildung somalischer Polizeikräfte veröffentlicht hatte.
Am 25. September wurde er wegen Verunglimpfung des Staates und Verbreitung falscher und tendenziöser Nachrichten angeklagt. Das Gericht ließ die Anklagen am 11. Oktober aus Mangel an Beweisen fallen.
Dann ein Erfolg aus Afghanistan. Dort wurde ein Bildungsaktivist freigelassen. Der Aktivist Matiullah Wesa ist nach fast 7 Monaten am 26. Oktober aus der Haft entlassen worden. Er war nur deshalb inhaftiert, weil er sich für das Recht von Mädchen auf Bildung eingesetzt hatte.
Er kam frei, nachdem ein Gericht keine Beweise für die vom Geheimdienst der Taliban gegen ihn erhobenen Anschuldigungen gefunden hatte und ihn freisprach. Er ist nun wieder bei seiner Familie.
China, Anwalt freigelassen. Der bekannte chinesische Menschenrechtsanwalt Lu Siwei ist bis zum Gerichtsverfahren auf Kaution frei. Dies erfuhren wir am 8. November 2023. Er kann jetzt auch wieder mit seiner Frau sprechen.
Lu Siwei wurde in der Provinz Sichuan in Haft gehalten, nachdem er gegen seinen Willen aus Laos nach China gebracht wurde. Es gibt keine Informationen darüber, was ihm zur Last gelegt wurde. Seit Jahren wurde Lu Siwei von den chinesischen Behörden wegen seiner friedlichen Menschenrechtsarbeit eingeschüchtert und schikaniert.
Der erfolgreiche Einsatz für einzelne Personen zeigt, dass es sich lohnt, sich für deren Schicksal einzusetzen. Denn wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Diesen Titel nach einem Zitat aus dem Talmud trug eine Ausstellung, die dem portugiesischen Diplomaten Aristides de Sousa Mendes gewidmet war.
Er rettete im Juni 1940 als Generalkonsul von Bordeaux rund 30.000 Menschen, darunter 10.000 Juden, vor der Verfolgung durch die Nazis.
Genau, und das entgegen der ausdrücklichen Anordnung seiner Regierung. Auf volles eigenes Risiko stellte Sousa Mendes aus rein humanitären Erwägungen binnen weniger Tage Zehntausende Visa für verfolgte Menschen aus.
Er wurde daraufhin aus dem diplomatischen Dienst entfernt und verstarb in Armut. Erst 1988 wurde er rehabilitiert.
Heute wird Sousa Mendes als einer der Gerechten unter den Völkern durch die Gedenkstätte Yad Vashem geehrt.
In diesem Sinn werden wir auch bei Amnesty International weitermachen und beschließen das Thema mit einem Zitat von Heinrich Heine.
Ist das Leben des Individuums nicht vielleicht ebenso viel wert wie das des ganzen Geschlechtes? denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt. Unter jedem Grab liegt eine Weltgeschichte.
Dankeschön, Gabi. Dies sind Worte, über die man öfter mal nachdenken sollte. Bleiben Sie gesund und mischen Sie sich ein.